guy.
So security.
That's what we were talking about. Disability.
That's the disability one, right?
And then what's the SSI?
SSI, I think, has to do with dependents of people who.
Okay. But just the straight Social Security that people call Social Security, the retirement thing. That's pretty much just our money that we put in, plus our employer's money, right?
Right, but in the form of insurance. See, and this
insurance.
Is the argument. Right. This is their argument, that you're buying insurance. You're not buying...
Ja, aber ich bin doch erst 3 Jahre nach dem Krieg geboren.
Opa, red dich nicht wieder raus. Du weißt genau, was ich meine.
Ja, hast ja recht.
Opa, mit deinem schmierigen Humor immer, mit dem Döschen.
Ach, das Döschen, ja, das habe ich von Madame Sibylle.
Ja, Madame Sibylle, das ist auch eklig, Opa.
Ja, ja. Ist Opa jetzt nicht mehr Premium, oder was?
Nein, du bist auch nicht mehr Premium, Opa.
Auch nicht warme Brille.
Auch nicht warme Brille.
Spanferkelschulter-Cross.
Auch nicht Spanferkelschulter-Cross, sondern Quatsch, Opa.
Ja, und wer spricht dann jetzt die Intros bei Fest und Flauschig?
Ab nächste Woche macht das eine weiße, privilegierte Frau, die Witze über ihre Scheide macht.
Aha.
Ja. Ja, Opa, das ist viel zeitgemäßer.
Aha.
Ach, Opa, lass mich.
Fest und Flauschig. Fest und Flauschig. Fest und Flauschig. Spandeckel, Schulter, Cross. Du trägst dich schwarz am rechten Fleck. Spandeckel, Schulter, Cross. Du trägst dich schwarz am rechten Fleck.
That's person will be the right. Not that story related.
الله الله بالأمانة يوم أم
Ich finde es aber schön, dass sie so seit Jahren hartnäckig dafür kämpft, eventuell aus
aber
AfD
vielleicht
Wählern
will sie die AfD auch einfach mainstreamiger machen, dann hauen die ganzen Nazis ab. Dass sie da einfach dass sie daraus so eine Mainstream-Partei macht. Und die Nazis sagen, ey, früher war das noch geil, da haben wir auch mal Onkels gesungen beim Parteitag, heute ist nur noch Hosen und so. Und dass das dann so eine mega, dann dass das auf einmal so ein kleinen Krämerladen wird, das ein riesiger Karstadt, weißt du? Und dann sind die irgendwann genauso bewegungsunfähig wie die SPD. Und haben, also weißt du, dass das, vielleicht muss man die auch einfach walten lassen und sich das Spektakel angucken, bis sie gegenseitig dann so sagen, ja, früher waren wir mit Schlägerei und Baseballschläger, heute ist nur noch Alice Weidel zeigt Diaz aus dem Afrika-Urlaub. Das ist uns nicht.
Wahrscheinliches Szenario. Nee, ey, lass uns diese schweren Themen, das überlassen wir mal anderen. Wir machen hier niemanden salonfähig, der schon längst salonfähig ist. Lass mal lieber uns über positive Dinge unterhalten. Über die Abu Shaga Bushido Geschichte.
Alter Schwede, das ist momentan wirklich, es ist das Medienereignis, was alle Medien auch beherrscht und wo jeder auch einen Teil von abpflücken gerade will. Und wir jetzt auch, Jan, wir beide auch.
Ja, aber ganz ehrlich, du bist ja nun in Berlin am Leben und das muss ja also wahnsinnig dominant sein. In Berlin redet man wahrscheinlich gerade über nichts anderes. In Köln ist ja so Clan-Mentalität tief in die DNA der Stadt eingesunken. Das kümmert hier niemanden mehr. Bei uns stellen die Clans die Bürgermeisterin. Das kriegt aber keiner mehr mit. Das sind deutsche Clans. Die sind im Karnevalsverein organisiert seit 2500 Jahren hier in Köln. In Berlin ist das relativ neu. Und wenn ich das nur mal ganz kurz rekapitulieren darf, als Außenstehender.
Ja.
Also, wir haben das ja öfter auch in der Sendung schon besprochen, auch seit vielen Jahren immer kritisch begleitet. Wir haben schon recht früh Bushido gesagt oder ihm mal zumindest öffentlich die Frage gestellt, ob das so eine gute Idee ist.
Er hat einen Integrationsbambi bekommen, hallo, das darf man nicht vergessen. Das ist der Mann, der den Integrationsbambi gewonnen hat. Und ja, jetzt gerade, er soll alle verraten haben. Ich glaube, das stimmt aber nicht, habe ich heute gehört. Aber alles, also es sieht
nicht mehr... Lass mal kurz die Geschichte rekapitulieren, weil jetzt erstmal ein neues Jahr und wir wollen ein bisschen zugänglicher werden, auch für die Leute, die von anderen Podcasts jetzt frustriert zu uns umschalten, in der Hoffnung, dass sie was Professionelleres abgeliefert bekommen, was natürlich so ist. Also die Abu Shaka-Clan, Arafat Abu Shaka, der ist quasi so eine Art Gottfaser von Berlin eigentlich.
Ja, einer der großen fünf Clans, die es hier gibt und da ist er der ganz große Boss gewesen, genau. Und Plattenfirmenboss natürlich von Bushido.
Genau, und Bushido und er, die waren ganz, ganz dicke jahrelang und zwar so dicke, dass Bushido ihm, glaube ich, eine komplette Vollmacht für sein Leben und alles ausgestellt hat.
Die haben das auch die so Frauen untereinander getauscht, das war ein offenes Geben und Nehmen, das war richtig hippie-mäßig. Das war wie in dieser Osho-Sekte, wie bei diesem, kennt ihr die Netflix-Doku Wild Wild Country, wo alle mit jedem und so, so ein bisschen so müsst ihr mit Abu Shaka und Bushido vorstellen.
ganz bestimmt. Man weiß ja, was gerade diese arabischen Clans, dass da ja wirklich, also auch im persönlichen und im sexuellen Bereich, das ist ja wahnsinnig
offen und hippie-mäßig.
Und wirklich, und die Geschlechterrollen da auch verwischen und viel androgyne Kostüme werden sich da angezogen und so. Das ist nicht so ein strenges Männer-Frauen-Ding.
Genau, und da war so ein bisschen, der Bushido war so ein bisschen der David Bowie unter den ganzen Freaks damals. Und der hat sich jetzt halt gestritten, nach 11 Jahren oder 12 Jahren mit seinem großen, mächtigen Don. Das ist aber auch schon vom Jahr gewesen. Und davor, wenn wir diese Story jetzt ganz erzählen wollen würden, dann müssen wir anfangen mit K1, mit der da war und all den Leuten. Fakt ist einfach, Bushido hat einfach vor 11 Jahren oder 12 Jahren, und das ist das Große, warum ich wenig Mitleid mit ihm selber habe, mit seinen Kindern und seiner Frau schon, aber mit ihm wenig. Er hat dieses ganze Game begonnen. Er war der Erste, der sich wirklich professionell eine Mafia-Organisation gesucht hat und mit denen angefangen hat, dieses Hip-Hop-Business zu dominieren auch viele Jahre. Auch mit vielen, mit Einschüchterungen und sonst was alles. Mhm. Also, und wenn nur die Hälfte der Spiegel-TV-Sachen wahr sind, dann ist das alles einfach eine böse, böse Organisation. Das sind böse Menschen, die böse Sachen gemacht haben über viele Jahre hinweg. Mir egal, aus welchem Land die kommen oder sonst was. Das sind böse Typen. Das ist die Scheiße. Und Bushido hat das Ganze immer geil gefunden. Hat in seinem Hörbuch, ich habe mir sogar nochmal angehört, gesagt, das ist dein Bruder, mit dem macht er alles, mit dem Abu Shaka, mit Arafat. Und er kann immer da sein, anrufen. Er hat ihn damals bei Agro Berlin rausgeholt. So sind die beiden Freunde geworden. Die Geschichte ist legendär. Ist verfilmt worden mit Moritz Bleibtreu als Arafat, wofür Arafat dann noch 60.000 Euro bekommen hat. Nur mal so privat Handgeld oder so, damit Moritz Bleibtreu die Rolle spielen darf überhaupt. Da sind so viele ominöse, blöde Geschichten. Und dann
woher hast du diese Informationen? Hast du die aus dem Hörbuch oder woher?
Ja, aus Hörbüchern. Das sind so Geschichten, die jemand so aus verschiedenen Quellen weiß oder die ich auch in Interviews... Ich habe mir jetzt auch natürlich viele Interviews angeguckt.
Und du hast mir gerade so einen Link geschickt von so zwei Bildreportern. Ich habe davon schon reingehört und ehrlich gesagt, ich habe es nur aus zeitlichen Gründen noch nicht geschafft, das komplett zu hören, die diese ganze Clan Arafat, Bushido...
Ja, genau, das finde ich sehr, sehr faszinierend. Das habe ich mir angehört. Zwei Bildreporter, der Bildreporter, Polizeireporter, die stürzen sich jetzt alle da drauf. Ich finde das irgendwie krass, wie sehr die Leute da jetzt auch sehr alle gerade drauf stürzen, aber ich glaube, es liegt einfach daran, dass viele einfach schon seit langer Zeit wissen, dass Bushido immer gut durchgekommen ist und auch immer so ein Deckmantel an so wirklich ominösen Leuten hatte, die ihn da beschützt haben und jetzt einfach mal sich alles gegen ihn gewendet hat und das irgendwie auch ein bisschen zurecht, weil das auch irgendwie echt kein guter Typ war, glaube ich. Aber trotzdem tut es mir für seine Kinder und alle so leid. Und jetzt hat Capital Bra, das ist der größte Hip-Hopper momentan so, der hat irgendwie, jede Woche bringt er einen Song raus, hat immer gleich irgendwie 3, 4, 5 Millionen Klicks auf YouTube sich gegen ihn gewandt. Das war so der große Schachzug, dass der letztes Jahr zu Bushido gegangen ist. Und der ist jetzt auch gegen ihn. Und jetzt sind alle gegen Bushido. Und der postet nur noch Fotos von seiner Familie mit seiner Frau und seinen Kindern so benutzt sie so als Schutzschild. Es ist eigentlich alles ganz schön traurig und es zeigt eigentlich nur, wohin das irgendwie führt am Ende, wenn du dich mit solchen Leuten einlässt, nämlich dass du Polizeischutz hast und vielleicht sogar irgendwie das Land verlassen musst und egal wie viel Fame du hast, am Ende hast du nur Ärger am Hals. Das mag jetzt sehr bürgerlich und so, aber es ist doch so. Ich glaube nicht, dass du auf Dauer mit solchen Leuten irgendwie ein glückliches Leben führen wirst und bei Bushido ist, glaube ich, wirklich gerade alles im Arsch.
Ja, das ist so. Ich habe vor allem das Gefühl, dass das im Hintergrund so eine wahnsinnige Medienmaschine bedient wird. Also ich lese immer in der Bild-Zeitung irgendwelche Informationen, wo ich mich frage, wer redet denn die ganze Zeit mit der Bild-Zeitung? Das ist ja wohl offenbar nicht der Abu Shaka-Clan. Da werden irgendwelche Sachen gestreut. Dann ist da die Frau diejenige, die gesagt hat, dass er da jetzt raus muss. Dann gibt's irgendwie, die Frau habe angeblich alle Informationen, die sie weiß, bei einem Anwalt hinterlegt. Das klingt alles so, als wäre da über sieben Ecken auch die Boulevardpresse immer so mit im Boot. Also das wundert mich überhaupt nicht, dass die da jetzt so
ja, aber das Schlimme ist ja, dass die wirklich die Kinder entführen wollten von Bushido.
Das
ist ja,
Alter.
Und dann auch ehrlich,
nicht mal die italienische, Mafia hat das gemacht, weißt du? Ganz ehrlich, dass man die Familien da jetzt mit reinzieht, es muss da so ein paar Grenzen, also ganz ehrlich, bei aller Gangsterehre und so, ne? Aber das ist doch echt oberstes Gebot Gangsterehre.
Ja, aber das sind halt die richtig, aus dem Spiel. Das meine ich ja, das sind halt die richtig, Bushido hängt dann wirklich mit dem richtig bösen Typen ab. Der Arafat, das ist auch wirklich kein geiler, witziger Typ, der mal so mit dem ironischen Zwinkern, da haben wir einen Gag gemacht. Der meint alles ernst so. Die kennen das alle nicht. Da gibt's keine zweite Ebene oder sonst was. Und die ist scheiße.
Ach, eigentlich
will Bushido, der hat jetzt 10 Millionen auf dem Konto. Weißt du, was der einfach nur will? Der will einfach nur noch Familien-Daddy sein und die ganze Scheiße sein lassen. Aber du kommst nicht so schnell aus der ganzen Scheiße halt raus. Das ist das große Problem. Das tut mir auch, irgendwie tut das mir auch schon wieder leid. Aber dafür, dass der auch wirklich jahrelang echt ein Arschloch war, so über... Und, ja, war er wirklich so. Es war ein Wendehals, der viele Leute auch benutzt hat und so. Das ist ein wahnsinnig guter Stratege, was so mit Verkaufen angeht und sowas. Aber eigentlich kein guter Typ.
Ja, und ich muss ganz kurz mal eben in meiner Funktion auch als erfolgreicher deutscher Rapper mal eben ganz kurz sagen. Capital Bra sagt, Bushido ist jetzt Team Polizei. Und als jemand, der quasi das Team Polizei eigentlich anführt, als der Kopf von Team Polizei, muss ich ganz klar mal sagen, auf gar keinen Fall ist Bushido Team Polizei. Auch das Team Polizei, für das ich jetzt hier mal spreche, im Rap-Game, das möchte Bushido jetzt erstmal so einfach nicht mal haben. Das geht nicht so einfach. Du kannst ja jetzt, klar ist der Rechtsstaat und so, wir empfangen natürlich jeden mit offenen Armen, ne? Aber du kannst ja jetzt nicht...
Polizeisprecher Jan Böhmermann
für die deutsche Rap-Polizei, das ganz ehrlich, das ist mein USP gewesen. Ich hab das erkannt als Marktlücke und jetzt kommt der Bushido an und will auf einmal da jetzt was von meinem Polizeigeschmuse abhaben oder was? Nee, ganz ehrlich, bin ich auch ein bisschen bissig. So, und da bin ich eher auf der Seite von Capital Bra und muss dann auch sagen, nee, sorry, aber Capital, oder wie heißt du mit Vornamen? If you feel like happiness is the truth, because I'll clap along if you know what happiness is to you, because I'll clap along if you feel like that's what you wanna do.
Because I'm happy, clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy, clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy, clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy, clap along if you feel like that's what you want to do.
Masuk Islam, dia begitu mengkagumi Ahmad Didah. Apa Ahmad Didah buat dia buat? Dia pergi sampai ke South Africa untuk nak belajar cara dakwah Ahmad Didah, terutamanya kepada orang non-Muslim, kepada orang bukan Islam. Dia order bunga ros banyak-banyak, kemudian dia print buku cerita tentang Nabi Muhammad ini. Top 100 tokoh dunia.
Cô vũ nữ người Nga đeo mũi tên ở mông mà nhảy múa. Vì chuyện này mà cô được Tư Mã Lương thưởng cho $1,000. Trông hoa cả mắt. Lễ khai trương kết thúc, Kim Đồng nấp trong phòng làm việc của giám đốc điều hành 3 ngày liền, không dám bước ra ngoài. Trong quán cà phê mang tên Lily, cục trưởng cục phát thanh và truyền hình tê giác một sừng, dùng chiếc thìa bạc nhỏ khuấy cà phê trong cốc, nói chậm rãi. Lau rửa sạch sẽ, hàm răng vàng khè nhưng cũng được đánh rất kỹ bằng bàn chải. Những ngón tay nhợt nhạt nhưng da tay thì mềm mại. Ông tê giác một sừng châm điếu thuốc lá thơm loại cao cấp nhãn hiệu Ngọc Khê, hút một cách thành thạo. Ông liếc sang Kim Đồng hỏi. Kim Đồng, có phải vì có triệu phú Từ Mã Lương nâng đỡ mà anh muốn làm gì thì làm, có phải không? Kim Đồng tức lộn ruột. Có gì thì ông cứ nói thẳng ra ạ. Tê giác một sừng cười nhạt. Thằng con trai Từ Mã Khố, tên phản cách mạng, bàn tay nhuốm máu nhân dân vùng Đông.
Stream oder so singt, so lange Haare und auch die Musik ist echt sehr 90er rockmäßig, so wie es momentan nicht mehr up to date ist. Aber irgendwas macht er richtig. Und ich pack einen Song von seiner Platte 1975 rauf und der Song heißt I'm Not a Saint und das ist Billy Raphael, der kommt aus Kanada und hat auch noch gar keine richtige Platte gemacht, sondern nur diese Akustikplatte hier, die sehr gut ist. Und den Song hören wir mal, I'm Not a Saint.
Und da sind wir sind gleich wieder da. Bei Fest und Flauschig, der ersten Sendung im Jahr 2019. Hallo bei Spotify.
Hey.
Ich habe gestern einen Brief gekriegt. Ich wohne hier in Hamburg, habe Post gekriegt, hier von der AG, aber aus Elmshorn. Aus Elmshorn. Machen Sie sich mal einen Begriff. Ich wohne hier in Hamburg. Die glauben doch wohl nicht, dass ich nach Elmshorn fahre und arbeite. Nein, das mache ich nie. Elmshorn. Das gehört zu Schleswig-Holstein oder so. Richtung Kiel mäßig. Nö. Mach ich nicht.
Hier ist Fest und Flauschig. Hier sind Jan Böhmermann und Olli Schulz. Hier sind eure beiden kleinen Schnuckiputz. Am Sonntag, am Montag, auf dem Laufband, bei der Arbeit, auf dem Strich, bei der Methadon-Ausgabe, wo auch immer ihr euch gerade befindet. Wir sind an eurer Seite, in eurem Kopf, in eurem Ohr. Ja, frisch aus dem Urlaub zurück.
Ja, super erholt eigentlich. Also ich muss sagen, das war wirklich ein sehr erholsamer Urlaub. Ich hatte wahnsinnig viele Krankheiten in den letzten vier Wochen.
Wirklich?
Ja, Noro.
Muss man sich Sorgen machen?
Noro. Wirklich, das ist
stimmt,
ja wirklich,
das hattest du mir ja geschrieben.
Das ist wirklich furchtbar. Ich war auf den Malediven zusammen mit ganz lieben Freunden aus dem Showgeschäft, die ich über Instagram kennengelernt habe. Und die ganzen Inseln waren wirklich, das Meer war nicht mehr türkisblau, sondern einfach braun. Es hat wirklich, alle haben gekotzt und geschissen. Und das Schlimme ist, bei Noro, einer bekommt es und dann weißt du schon, in den nächsten 2-3 Tagen trifft es irgendwen anders aus deinem Umfeld. Das ist so ein bisschen wie bei Outbreak. Also man sieht es wirklich kommen und du weißt, die Einschläge kommen näher und irgendwann erwischt es dann deine Hütte und die haben wirklich alle, wir haben alle gekotzt und geschissen. Schlimm. Und du bist dann, das war wirklich so, wir hatten tatsächlich jemanden mit, ich will jetzt den Namen nicht nennen, ist ein ganz lieber Freund von mir, der ist Arzt und gleichzeitig aber auch Comedian und Showmaster bei der ARD. Und der hatte glücklicherweise ein bisschen die medizinische Expertise. Ganz lieber Freund von mir, der hat auch eine eigene Zeitschrift bei Gruner und Jahr. Der war auch in einer Hütte da nebenan und der hat sich tatsächlich bei einer Apotheke, und da musste er auf die Malediven, musste mit dem Wasserflugzeug dahin fliegen, hat er sich tatsächlich so Kochsalzinfusion organisiert. Das konnte er wohl machen, weil er so einen Arztausweis hat, so einen internationalen.
Und dann in den Fuß gespritzt.
Nein, der hat uns allen Infusionen gelegt. Wir haben dann so wirklich, ich hatte eine Infusion drin und habe da schön so 2 dicke Pakete Kochsalzlösung weggeschnuffelt, weil man ja so wahnsinnig austrocknet durch diesen Norovirus. Und das ist wirklich das.
Die Hitze auf den Malediven.
Das ist wirklich eine absolute Katastrophe, aber wunderschön, musste man hin. Ganz, ganz toll, ganz, ganz toll. Wo wir gerade beim Thema Showgeschäft sind, Olli. Ich hab gestern, tatsächlich bin ich hängen geblieben, ich habe noch kein einziges Fätzchen vom Dschungelcamp gesehen.
Ich habe jede Folge gesehen, Jan. Ich überrasche dich jetzt, aber ich habe tatsächlich jede Folge gesehen. Außer die heute Abend, die werde ich jetzt nicht sehen, weil wir diese Sendung viel zu spät aufzeichnen müssen. Aber ich habe ich habe momentan einen sehr geregelten bürgerlichen Lebensablauf.
Abend.
Also beim und Abend, genau. Und ich habe einfach mal mir gedacht, ich gucke mir einfach mal das Dschungelcamp an. Und ich bin erstaunt, wie gut es mich unterhält und wie niederträchtig meine Gedanken sind über all die Menschen. Und es ist vielleicht mein Instagram. Satz. Ich habe kein Instagram mehr. Jetzt schaue ich mir das an und ich kann dir eigentlich alles über das Dschungelcamp sagen, was du wissen willst. Wahrscheinlich willst du gar nichts wissen.
So ein kleines bisschen schon. Ich habe das Gefühl, dass diese Till Lindemann-Freunde, die da mit drin ist, dass die wesentlich zu schlau dafür war. Da gab es immer so Busenfotos von der und dann dachte, da kommt da jetzt irgendwie so eine Gina Lisa großartige Tante rein, aber war also wie so eine freundliche Studentin.
Leila Lohfeier meinst du?
Ja, genau. Unsere
lieben Kollegen vom Sex-Podcast. Und,
welcher Sex? Sind wir nicht auch ein Sex-Podcast?
Die machen Geschlechtsverkehr. Das ist der führende Geschlechtsverkehr-Podcast in Deutschland mit Ines Ayuli und ihr. Ich habe aber tatsächlich noch keine Folge gehört. Es ist aber so, dass ich auch dann es befremdlich finde. Nur über Geschlechtsverkehr reden finde ich zwischendurch gut, aber den Fokus komplett drauf legen. Aber ich glaube, dass die Leila Lohfeier ja wirklich ein ziemlich entspannter, relaxter Typ ist. Ich frage mich nur, warum ist sie da reingegangen?
Das habe ich nämlich auch gedacht.
Soll es Werbung sein für einen Podcast, den sie machen? Soll es irgendwie zeigen... hat sie eine Wette verloren, habe ich mich auch gefragt, weil sie ist natürlich vielleicht, was heißt, sie ist zu schlau dafür? Wenn du schlau bist, gehst du da, glaube ich, gar nicht erst rein. Also das ist, glaube ich, meine Meinung dazu.
Ich muss sagen, mein Urteil gründet sich auf Feedback von Leuten, die es gesehen haben. Die haben alle gesagt, die ist doch viel zu schlau dafür. Man denkt, da kommt da so ein Sexmonster rein und in Wirklichkeit ist das einfach eine ganz...
Die sieht total nett aus.
Die Fotos
fast schon an sich.
Ja.
Und wahrscheinlich hat die es, wie man es so sagt, jemand, den sie kennt, ja, die hat es aber faustdick hinter den Ohren. Aber das ist mir egal. Ich frage mich, warum gestern ist sie rausgeflogen und es ist normalerweise ja so, dass das Team die immer begleitet, wenn sie aus dem Camp rauskommen. Und bei ihr wurde nichts gezeigt. Gar nichts. Man hat nicht einmal sie wurde rausgewählt und damit ist sie dann auch totgeschwiegen worden von RTL, weil sie wahrscheinlich auch nicht nach den Regeln funktioniert hat, wie das da der Fall sein soll. Und wenn du in ein Dschungelcamp gehst, dann gehst du ja dahin, um irgendwie was zu gewinnen oder was zu machen oder es auch zu sabotieren, meinetwegen, was ja auch ein Ansatz wäre. Aber ich glaube, sie hat sich einfach nur so verweigert und hat gemerkt, das ist eigentlich alles scheiße hier. Und
ja, aber
gibt es doch auch nicht dafür, oder?
Habe ich auch gedacht, ist das Geld, was sie dann gereizt hat? Also ich habe so Summen gehört für Super Promis dann weit über 200.000 Euro, aber ich weiß nicht, warum macht man das denn dann? Also das ist ja dann auch so.
Keine Ahnung, warum sie das macht. Vor allem diesen ganzen Mist da essen, das ist ja auch immer noch das ist ja auch das Widerlichste an der ganzen Geschichte. Diesen ganzen Scheiß, den die da jedes Mal essen. Und dann Tommy Pieper war da drin, die Stimme von Alf. Auch tragische Figur, irgendwie drollig gewesen, ist früh rausgewählt worden, weil er auch ein schmieriger alter Mann ist vielleicht und das momentan immer. Die MeToo-Debatte ist ja auch so Mainstream geworden, dass selbst die RTL-Zuschauer, die Dschungelcamp gucken, momentan vielleicht das nicht so richtig geil finden und die dann gleich rausgewählt haben, obwohl der wenigstens unterhaltsam war. Und ansonsten viele, ich kannte die alle gar nicht. Es gibt einen, den kenne ich über Alias, Mr. Jotta, den postet Alias immer in seinen Instagram-Stories. Das ist halt ein kompletter Hochstapler. Und der hat einen Erzfeind da drin, das ist der Chris, der Currywurstmann, der hat mal irgendwie einen Foodtruck gehabt und war damit in Los Angeles eine große Nummer für eine Woche und hat aber auch eigentlich einen Hochstapler und die beide sind Erzfeinde und das hat sich so hochgeschaukelt und irgendwann kam es zur großen Aussprache und dann ging es darum, dass der eine gesagt hat zum anderen, ja, du bist schwul und fix deinen Mops. Und das hat er in der Insta-Story gesagt und deswegen wollte der andere nicht mehr mit ihm reden. Also das ist, die sind beide so Mitte 40, so Männer, die mit 40 sind. Alles völlig absurder Scheißdreck. Ich habe aber Micky Beisenherz ein paar Mal, ich habe ja die Nummer durch unsere Sendung von Micky Beisenherz und habe ihn mal angeschrieben. Er meldet sich nur sehr zögerlich, weil ich so dumme Fragen stelle. Der ist ja immer da im Camp, der fliegt da ja immer hin und muss die Witze schreiben. Mhm. Und dann überlege ich, morgens um 8 ist ja immer die Übertragung. Das ist ja morgens um 8, wenn einer rausgewählt wird. Und dann habe ich mal gefragt, wie das ist. Muss er dann mit aufstehen oder kann er ausschlafen? Wie ist das da, wenn du da die ganze... Hast du Mitleid mit den Leuten? Oder fiebert man da selber noch mit? Oder ist man wirklich so zynisch und guckt sich das nur noch von außen an? Keine Ahnung.
Ich glaube, du bist einfach so in der Mühle drin und musst das professionell begleiten, dass du da, glaube ich, gar nicht so viel Zeit für Gefühle hast. Wenn du da jeden Tag über 2 Wochen abliefern musst, ich glaube, da siehst du das eher professionell. Was ich ganz tragisch fand, also 2 tragische Figuren nach dem Dschungelcamp, das habe ich nämlich gesehen, Stern TV, tragische Figur Nummer 1, der liebe Steffen Halaschka, den ich wirklich toll finde, der sich das echt toll gemacht hat, sich da losgelöst hat vom Schatten von Günther Jauch. Ich finde, es ist wirklich...
Indem er einfach genauso ist wie Günther Jauch.
Hat er sich aus seinem Schatten losgelöst. Nein, ich mag den irgendwie gerne. Ich weiß, der kommt...
Steffen Halaschka mag ich total gerne. Ganz ehrlich, wirklich. Aber es ist nun mal so, er ist vom Typ her und auch vom Äußeren einfach so 15 Jahre jünger als Günther Jauch und macht das genauso souverän. Und eigentlich ist er ein richtig guter Moderator. Aber leider lebt Günther Jauch noch. Sonst hätte er vielleicht... Ja, ist ja so. Er wäre einfach...
Ja, könnte man da nicht... Ich meine, er wohnte auch in Kleinmachnow oder irgendwie in Potsdam. Könnte man da mit Arafat nicht irgendwas regeln. Steffen Halaschka und Ara, auf einmal verschwindet Günther Jauch.
Verschwindet. Halaschka sagt, ich habe nichts damit zu tun. Arafat, Spur führt über Arafat zu Halaschka. Lernten sich im Zuge des K1-Interviews ja kennen. Steffen. Habits to remind themselves of that.
India P offers single SIM multi-recharge services for mobile and DTH at affordable.
Because when people have an emotional, a visceral experience, a mind-body-spirit experience, an ownership of something, they move. Like, there was no thought of, oh, wow, there's a lot of things I'd like to do before I die when someone told me I have 5 days to live. It was a mind-body-spirit experience that I am put on this planet to do so much more, and I have to do it, and I will do it. And I don't care what it takes, I'm going to live through this to make those things happen. Where it was my mind, body, and spirit. It was all three connected at the same time. And my belief is... which is only level one. And it's kind of sad is because people will tell you, oh, I know that. Oh, I get it. Even listening to this. I bet there's people listening. And if you, I'm talking to you, if you're listening to this, thinking... oh, I've heard this stuff before. Oh, I know this. I'm guessing that you know it mentally. Because if you know it mentally, that means you understand the concept. You get the thought. Now, if you understand it at the second level, which is emotionally, that means you have enough emotional fuel built up in your body that you... ...and me talking about it. If you own it at level number three... it means you have so much emotion built up. It's built so much emotional charge inside of you that you cannot stop yourself from physically applying it in some way, shape, or form.
Wenn die Folgen zu sind, ist draußen Schild, müsst ihr, ich wichse nicht, aber die Folgen sind zu, weil ich nicht will, dass überhaupt der Gedanke erst aufkommt, dass ich
wichsen soll. Ey, ich hab mal in einer Wohnung gewohnt, die war an so einer engen Straße, ich habe im zweiten Stock gewohnt und da ist eine nachbarschaftliche Beziehung über die Straße entstanden, über den Kontakt, den man hatte, weil man sich jeden Tag in einer anderen, jeweils anderen Wohnung gesehen hat. Das ging dann irgendwann so weit, dass ich was backen wollte und ich keinen Zimt hatte und mir dann über die Jahre dann irgendwie so eine WG ist mir ans Herz gewachsen und ich den wohl auch. Und dann haben die mir durch die geöffneten Fenster, haben wir uns über die Straße Gewürze und Sachen hin und her geworfen und die haben mir einfach so eine Dose Zimt in die Wohnung geworfen, weil ich es brauchte.
Ja, aber das ist in Bremen sind die Straßen alle so klein, da kannst du in jeder Straße eine Dose ins andere Fenster werfen. Ist ja so ein bisschen so bei euch.
Und deswegen sollte man die Fenster nicht zuziehen, sondern man sollte auch ganz offen sein, wie in Holland. Auch Masturbation gehört zum Leben dazu. Und das haben die in Holland deswegen extra so große Fenster, damit das alle in der Nachbarschaft auch mal sehen können, dass man noch ein...
Aber haben die das in Dänemark auch so? Sind die Abushakas da auch am Start?
Das weiß ich nicht. Aber ich habe gehört, die Abushakas sollen ja total die Hippies sein.
Habe ich gehört am Anfang der Sendung. Hast du die Dokumentation Wild Wild Country gesehen über die Osho-Sekte? Also
habe ich
über
nicht
die
Sannyasins,
die auf Netflix läuft in 7 Teilen, die ist wirklich sehr empfehlenswert. Das ist eine Sekte, die in den 90er Jahren auch in Hamburg eine Dependance hatte. Und zwar das Sorba the Buddha und das Osho-Zentrum im Karolinenviertel. Und einen Sommer hänge ich da mal ganz viel ab mit ganz vielen Sannyasins, die alle dem Osho verfallen waren, der damals gerade erst ein paar Jahre tot war. Ich habe das alles nicht so verstanden, aber das waren alles die Leute, die heute, das waren eigentlich die Osho-Sekte, Jan, das sind die Vorreiter der Prenzlauer Berg-Biokultur. Die haben in den 90ern schon Yoga gemacht und haben damals schon vegan gegessen und haben sich damals schon drum gestritten, wenn da noch irgendwie eine silberne Klammer am Teebeutel war, wie man das kompostieren kann. Die waren damals schon richtig auf dem Film drauf. Das sind eigentlich die Oschos, sind tatsächlich die, die dafür gesorgt haben, also Bhagwan ist das ja eigentlich, wie er dann später hieß, er dann Osho, die dafür gesorgt haben, dass dieser Healthy Lifestyle, glaube ich, so ein bisschen auch populär wurde. Oh. Also vielleicht bilde ich mir das auch ein. Aber diese ganze Geschichte, wie Osho sich ein Gelände kauft und eine Stadt aufbauen will in Amerika, in Minnesota oder wo das war, das ist sehr, sehr, sehr toll. Es gibt tolles Bildmaterial und die solltest du dir mal angucken, die Doku.
Aber das ist nicht die Sekte, wo dann am Ende irgendwie das FBI kam und die sich da alle verbrannt haben in der Bude, oder?
Nee, da hat sich leider keiner verbrannt. Der Osho hatte wahnsinnig oft Bandscheibenprobleme. Ich weiß nicht, vielleicht weil er so viel gepumpt hat. Der war auf alle Fälle, ich habe mir dann sofort, weil wenn mich ein Thema interessiert, dann habe ich mir von so einer Schauspielerin so ein Buch geholt. Ihre Eltern haben da gelebt. Che, Bhagwa und ich, meine Jugend im Hippie-Knast oder so heißt das. Das ist wahnsinnig schlecht geschrieben und wahnsinnig reißerisch. Da steht aber auch drin, dass sie den Eltern immer beim Bumsen mit anderen Leuten zugucken musste. Das stelle ich mir auch wirklich wahnsinnig unangenehm vor. Ja. Weil du als 5-6-jähriges Kind einfach noch echt auch Hemmungen hast, da mitzumachen.
Ja, schön gesagt, Olli. Schön gesagt, Olli. Man hat da noch Hemmungen. Nein, Liebe Leute aus dem Strafverfolgungsmilieu, die das jetzt zuhören, das war ein kleiner Spaß.
Natürlich, das war ein kleiner Spaß, was ich damit sagen will. Das ist alles, das Buch ist trotzdem scheiße. Ich kann dieser Sekte jetzt auch im so, die einzelnen Leute, die ich damals kennengelernt habe, das waren sehr, sehr nette Leute wirklich, die Sannyasins. Und die haben einfach nichts gemacht, außer versucht, ihren Frieden zu finden und sich gesund zu ernähren.
Hast du mit jemandem geschlafen von denen? Gab es denn da sexuelle Kontakte?
Ich war da wahnsinnig scharf auf eine, die hat mit sehr vielen Männern geschlafen. Aber ich weiß, ich bin dann irgendwie dann doch... Ich war einfach nicht geschickt mit solchen Sachen. Also ich war ein guter Freund. Ich war ein guter Freund der Sannyasins, aber kein...
Sie ist hinter mir zu dir gekommen
und hat dann alles... Du musst auch deinen Namen ablegen, Jan. Wenn du Sannyasin wirst, die hießen dann alle so Olto Molto oder so, keine Ahnung. Die hatten alle andere Namen.
Otto Mol.
Die hießen so Otto Mol oder Penicillin oder sowas. Ja. Die kriegen echt alle andere Namen. Das ist... Nein. Jan, ich will noch über was Ernstes mit dir reden.
Ach so. Von mir aus...
Ja, wollen wir erstmal, nee, nichts wirklich Ernstes, sondern du bist auch immer so besessen von der, also ein Steckenpferd die Nazi-Zeit. Ich habe tatsächlich neulich eine ich weiß gar nicht, wie ich drauf komme.
Naupa, and I said you may bimbo. If it be money, you the one die yeah, right here. Don't baby bimbo mumma. No catch when you meet somebody, I'm an imbo. Zini am a woman. Sky.
Chết ở An Lộc là hiện tượng tất nhiên. Gia đình mấy người, hai vợ chồng, năm người con cùng trú trong một cái hầm. Hầm đào dưới nền nhà, trên lót vài tấm ván về một lúc.
From Forget Me Not Florist. Want to brighten someone's day? Make an ordinary day.
Sensiz ben nefes alamam, buralarda hiç duramam. Tek başına yalnız kalamam. Senin kokunu özlerim hep.
Aşkındır beni yaşatan, beni hayata bağlayan. Aşkındır beni.
Und Bumsi-Liste, fuck.
Ey, ich packe jetzt auch mal einen drauf. Und zwar, weil sein Album am Freitag erschienen ist, das können, er ist ein lieber Freund, er ist wirklich der beste Lyriker im deutschsprachigen Dende. Raum. Es ist natürlich Dende. Und ich
unbedingt, ey, Dende muss unbedingt drauf. Das ist, wo ich weg bin. Was für ein Wahnsinnssong.
Ja, und Menschine würde ich drauf machen. Menschine, was
für ein. Ja, dann packe ich jetzt auch noch, das ist, wo ich weg bin, von Dendemann. Ey, was Dendemann mit diesem Song assoziativ an geilen Bildern im Kopf erzeugt, das ist einfach wieder so eine Spitzenleistung. Und das habe ich auch, glaube ich, ich weiß, du hast ihn öfter erwähnt als ich, aber Dendemann ist einfach so ein guter Texter, immer noch. Und auch wenn er lange Zeit manchmal braucht und sich auch manchmal vielleicht selber am Weg steht mit den Produktionen seiner Platte, am Ende kommt was Geiles bei raus. Jedenfalls ein unglaublich toller Song, das ist, wo ich weg bin. Es ist wahnsinnig gut getextet, wahnsinnig gut gerappt. Habe ich, als ich es das erste Mal gehört habe, 5-mal in Dauerschleife gehört. Also jetzt der doppelte Dendemann bitte mal auf die Playlist.
Genau, und wir hören uns gleich wieder bei Fest und Flauschig, der ersten Ausgabe im großen Jubiläumsjahr und gleich wirklich dann leichtere Themen. Sorry, aber wir haben echt so viele Nazi-Sachen zum Loswerden und es wird in den nächsten Wochen auch nicht weniger. Und ich sehe hier gerade schon, ganz kurz nochmal eben, Olli, ich sehe hier gerade schon die Ersten, die sich beschweren, seit es die AfD gibt, sind die andauernd Thema bei Fest und Flauschig. Ja, ganz ehrlich, weißt du was? Fick dich, man kann sich einfach nicht der Wirklichkeit entziehen. So ist das nun mal.
Ja, aber eben ging es nicht um die AfD, eben ging es um historische Aufarbeitung. Also, die AfD ist es auch wirklich scheißegal gerade. Ich will dir noch erzählen, wie ich bei Bill Burr war, bei dem Stand-Up-Comedian. Da war ich letzte Woche. Warst du da eigentlich auch?
Ich habe dich auf die Gästeliste getan, du Fuchs, ey.
Ja, nee, das, hast du das oder Philipp Käsbohrer?
Ich glaube, ich war das.
Jan, bilde dir bloß nicht draus ein. Zweimal hast du mich schon auf die Gästeliste gepackt. Bei Chili Gonzalez und jetzt bei Bill Burr. Bald ist Geburtstag. Ich hab was für dich.
Was?
Schenken wir uns dieses Jahr wieder was?
Bitte nicht, Olli, bitte nicht. Der Druck ist dann so groß, weil ich habe ja eher als du. Du hast letztes Mal, nee.
Ja gut. Ich habe aber was, ist nicht so doll wie letztes, aber ist ein schönes Geschenk, über das du dich freuen wirst.
Ja, okay. Ich rede gleich noch ein bisschen über Massagen und wir wollen auch noch verraten am Ende der Sendung, wie viel Geld eingenommen wurde, wie viel Geld wir spenden können nach dem Weihnachtsexpress und nach dieser Better Place Spendenaktion. Wir haben alle zusammengelegt und es ist echt eine riesen Summe rausgekommen. Das verraten wir am Ende der Sendung. Wir sind gleich wieder da nach einer doppelten Portion. Don't demand. Bis gleich.
Bis gleich.
Heute kannst du dich anmelden in deine Dinger, in deine Foren, schreibst du irgendwas rein und dann geht es rum. Ja, und das ist halt die große Problematik, dass jeder Idiot kann sich da im Internet irgendwo über so einen Namen anmelden und kann da irgendeine Scheiße da reinschreiben, weil er zu Hause von der Frau auf die Ohren kriegt. Verstehst du? Und der kriegt dann noch Gehör.
Willkommen zurück bei Fest und Flauschig, der ersten Sendung. Und es war schon wieder alles drin. AfD, Abu Shaka, Nazis, Stern-TV.
Sex.
Ja, wir haben noch gar nicht über Sex geredet. Warum sind wir eigentlich kein Sex-Podcast? Ich meine, wir haben doch wirklich die Erfahrung. Wir leben so promiskultiv, wir haben so viel Geschlechtsverkehr. Da können wir eigentlich auch mal, aber es will keiner hören von Männern. Seit Jahrtausenden versuchen wir Männer, das der Welt aufzudrücken, unsere Sexgeschichten zu erzählen, aber niemand will es hören. Niemand.
Niemand will es wirklich hören. Aber ich glaube auch, dass beim Sex-Podcast, den die Frauen machen, zum größten Teil Männer zu hören, oder? Obwohl, nee, das ist bestimmt auch inzwischen so, dass das auch alle gerne hören. Alle, die früher nicht gerne über das Ficken geredet haben, reden jetzt gerne.
Oder wer hat denn nicht gerne über das Ficken geredet? Über das Ficken reden immer alle.
Ich weiß, dass ich damals in der Zeit mit meinem lieben Kumpel Henna, als wir so wenig Geschlechtsverkehr hatte, also er hatte mit seinen Freunden zusammen den Non-Fuckers-Club gegründet und hatte T-Shirts gedruckt, da war ein Penis und eine Scheide drauf, die durchgestrichen waren, weil die alle so wenig Sex hatten. Mhm. Und da wurde wenig über Geschlechtsverkehr geredet. Das war so Mitte der 90er, im Zuge auch der Hamburger Schule, wo es uncool war, Geschlechtsverkehr überhaupt zu haben. Weißt du?
Geschlechtsverkehr ist zu bürgerlich.
Geschlechtsverkehr ist viel zu bürgerlich. Was auch bürgerlich ist und doch nicht so bürgerlich, ist Bill Burr gewesen. Bei dem war ich dank
bürgerlich, der Gäste.
Bürgerlich. Das war ziemlich bürgerlich und das war ausverkauft im Tempodrom. Und das ist so momentan, glaube ich, der größte Stand-Up-Comedian, mit dem es wohl gibt, denke ich mal. Auf alle Fälle hat er den Platz eingenommen, den Louis C.K. vorher so hatte. Und das war wirklich eine sehr wechselhafte Show. Du hast dir das nicht angeguckt in Köln, oder?
Nee, er war nicht in Köln, er war in Offenbach, in München, in Berlin. Also er war gar nicht in Köln. Ich habe es mir nicht angeguckt, aber unsere Veranstaltungsagentur von der BTF, wir waren dafür zuständig, dass wir die
nach Deutschland bin ich da reingekommen.
Genau.
Also ja, das ist auch eine große, also es gab da richtig viele Fans. Jetzt muss ich aber mal eine Sache erzählen, die mir wirklich extrem aufgefallen ist. Wer schon mal im Tempodrom war, also wer noch nicht, da für den erkläre ich es mal. Es gibt einmal die Ränge, links und rechts. Das ist also so eine Art Manege, ein Zirkuszelt. Und dann gibt es unten drei Abteilungen. Einmal die Mittelfront, direkt vor der Bühne. Und dann links und rechts noch zwei Flügel. Und ich war am rechten Flügel. Und da saßen wahrscheinlich nur die Gästelistenleute. Mhm. Im ganzen anderen Teil der Halle wurde abgefeiert. Es wurde gelacht. Es gab Standing Ovation. In dem Teil, in dem ich saß, hat keiner geklatscht oder gelacht. Es war absolute, so richtige Anti-Stimmung. Dazu muss man sagen, dass Bill Burr auch so ein bisschen gegen diese große MeToo-Offensive viele Witze macht, auch schon so gerne Mann-Frauen-Ding. Er ist manchmal schon ein bisschen erweiterter Mario Barth-Humor, muss man wirklich sagen, so, aber trotzdem auch viel cleverer und viel klüger natürlich. Und das macht, aber irgendwie war ich in so einem Protestblock von Leuten, die weder geklatscht noch gelacht haben. Also, das war wirklich so, vor mir war einer, der sah aus wie so ein, hättest sie bestimmt alle gekannt für die FAZ schreiben oder die Süddeutsche. Irgendjemand, der saß mit verschränkten Armen in der ersten Reihe vor Bill Burr und hat sich einfach nicht bewegt und fand es auch, glaube ich, alles fürchterlich. Aber dann geht man da doch nicht hin unbedingt so. Und der ganze Block, das war ein Eisblock. Irgendwann war ich so eingeschüchtert, dass ich selber das gar nicht mehr richtig genießen konnte den Abend. Weil man lacht ja auch natürlich durch so eine Dynamik wahrscheinlich an so einem Abend mit. Aber ja, das ist
und hast du dich nicht getraut, Aufruf. Selbst zu lachen? Aber das ist oft so, wenn das war ja auch früher so bei
Nein, als Louis, ich hab Louis mich C.K. Getraut, in Amsterdam ich hatte keine war. Lust mehr.
Nee, weißt du, als Louis C.K. in Amsterdam war zum Beispiel, da sind da auch die halbe Comedy-Szene, in Anführungsstrichen Comedy-Szene, von Deutschland ist dann da hingefahren, hat dann quasi so professionelle Fortbildungsausflüge gemacht und alle haben dann die Witze sich unter diesem Motto angehört, das hätte ich auf Deutsch auch gekonnt, ja, jetzt mach das so, das ist professionelles Zuhörertum, das ist wie beim Comedy-Preis, der absolute Albtraum für jeden Komiker ist beim Comedy-Preis auf der Bühne zu stehen, weil es sitzen nur Kollegen im Publikum, die das alle natürlich immer viel besser können, aber jetzt momentan nicht da auf der Bühne stehen und das ist wahrscheinlich bei Bill Burr auch nicht anders gewesen. Fand ich war auch nie bei irgendeinem Auftritt von Ricky Gervais oder Louis C.K. in Deutschland oder Europa. Ich finde das immer so ein bisschen grenzwertig, dann da so einen auf Abkult mit dem Bus hinzufahren und zu gucken. Man kann das alles bei Netflix sehen. Schön, das ja, mal live das zu erleben. Ja,
das muss man auch noch sagen. Das nervt mich wiederum auch, dass es so ein ganz, dann wiederum die völlig hysterischen Leute, die wirklich schon in so einer absoluten Prosecco-Laune da auftauchen und nur abgackern wollen und auch das so, den so mega abkulten, so den Wahnsinn, weil ich finde, man kann auch immer noch differenziert Sachen sehen, weil im Endeffekt ist er auch immer noch ein Amerikaner und ich höre auch ab und zu mal seinen Monday Morning Podcast oder seinen Thursday Evening Podcast auch von Bill Burr, der sehr unterhaltsam ist, aber wo man auch merkt, ey, der redet von Europa halt so, der ist zum ersten Mal so richtig in Europa und erzählt dann auch leicht naiv oder auch manche Ansichten sind vielleicht klug durchdacht für einen Amerikaner und auch nicht wirklich alles sowas von blendende geile Gedankengänge. Andere wiederum sind wirklich markerschütternd gut. Und das ist aber das Ding, dass man darüber auch hinwegsehen muss, dass mein Gag nicht funktioniert. Und ich glaube, die haben das alle in meinem Blog sehr kritisch bei euch. Keine Ahnung. Es ist ja auch gerade die Diskussion gewesen, hast du das verfolgt? Louis C.K. hat einen Auftritt gemacht.
Ach, das hab ich mitbekommen. Kurz vor Weihnachten. Absoluter Horror. Das hat irgendjemand heimlich mitgeschnitten und dann veröffentlicht bei YouTube und dann wurde das auseinandergenommen. Ja. Ich muss ehrlich sagen, ich finde es generell schwierig nach dieser Geschichte da so mit umzugehen. Ich bin das schon, kann das schon verstehen, also dass die Leute ihn kritisiert haben. Es ist schon echt ein uncooler Move. Und ich weiß auch gar nicht, was ihn davon abhält, einfach mal einen Gang zurückzuschalten und mal in die Defensive zu gehen. Was spricht denn dagegen?
Man muss dazu sagen, er ist ein Jahr vergangen und er hat auch sehr ironisch am Anfang, ich habe mir das halt angehört, es ist fürchterlich, das anzuhören, weil die ganze Zeit gackern Leute, es wurde aus dem Publikum mitgeschnitten, gackern genau diese hysterischen Prosecco-Leute in enormer Lautstärke ins Mikrofon, das nervt dann total. Aber es ist gar kein schlechter Auftritt. Allerdings ist es sein allererster Auftritt und er arbeitet an neuen Bits, an neuen Ideen und das ist einfach ein eisernes Gesetz, sowas wird nicht mitgeschnitten, weil es ist ja noch kein fertiges Programm gewesen von ihm, sondern sein erster Versuch, wieder auf die Bühne zu gehen und ein paar Sachen zu versuchen. Er hat auch am Ende keine Ideen mehr gehabt, hat improvisiert und so und das ist alleine schon mal scheiße, dass das ins Internet gestellt wurde und das dann gleich so zerpflückt wurde von allen Leuten und dass auch jeder sofort sich darüber erhebt, darüber eine Meinung zu haben. Dass das nicht geil ist, das wissen inzwischen alle, was Louis C.K. gemacht hat und ich glaube, das weiß er inzwischen selber auch. Und ich weiß nicht, ob der jetzt so ein trotziger Typ ist, der sagt, so, jetzt aber erst recht. Nee, ich glaube, der hat sich schon sehr geschämt. Der hat zwei Töchter. Es ist aber trotzdem, auch sobald man sich da wie irgendwie positioniert, gibt es irgendjemand, der dich dafür ankackt.
Ja, und du weißt auch nicht, wie du dich verhalten sollst. Der ist so ein transparenter Typ, der arbeitet quasi mit offenem Visier. Er spricht alles an und alles aus. Das ist ja so das Wesen auch seiner Kunst. Und ist wahnsinnig schwierig, glaube ich, das dann zu überwinden und wirklich was echtes Persönliches zuzulassen. Also da in die Defensive zu gehen, ist, glaube ich, jetzt mal so taktisch gesprochen, so als PR-Berater, der schlauere Move. Und was hat er denn zu verlieren? Gar nichts. Momentan gar nichts.
Er hat nichts zu verlieren. Er kann natürlich auch, aber was willst du machen? Wahrscheinlich merkt er auch, jetzt sitze ich ein Jahr hier rum, das ist mein Job, das ist meine Berufung. Und man kann ja auch sagen, was man will. Er ist ja ein fantastischer Stand-Up-Comedian. Ja. Das ist ja wirklich einer der
ist halt nur nicht so geil, sich vor Kollegen einen runterzuholen, Backstage und das irgendwie normal zu finden. Das ist eher nicht so gut.
Ja, dafür ist es auch ein bisschen ungeil, das ganze Ding. Ich weiß auch nicht, ob man dann vielleicht einmal in die Öffentlichkeit geht und nochmal ganz klipp und klar sagt, so, pass auf, Leute, was ich da gemacht habe, dafür schäme ich mich zutiefst. Ich will trotzdem weiter diesen Job machen, weil das ist das Einzige, was ich kann. Ich kann mich dafür nochmal ganz deutlich entschuldigen, aber ich würde jetzt gerne weitermachen. Ey, dafür sind diese... Das ist das, was ich manchmal vermisse, ja, ja, dann. Dass jemand einfach wirklich sagt, pass auf, ich habe damit ein Problem, das ist scheiße, was ich da gemacht habe. Ich schäme mich auch dafür, habe eine harte Zeit gehabt, aber ich möchte gerne die Chance haben, weiterzumachen, ohne dass ich jetzt für alles bewertet werde, weil es tut mir aufrichtig leid. Das ist doch alles, was man mal machen muss. Aber das fehlt dann auch wieder irgendwie an, weil man auch diesen Leuten nicht den Zuspruch geben will, weil es sind ja auch viele.
Nee, man kann schon sagen, wie es ist. Da fehlt es dann ein bisschen an Größe am Ende. So an der Einsicht. Hast du dieses Ding von Kevin Spacey mitbekommen?
Ja, Halleluja.
Alter Schwede. Das ist wirklich mega Psycho gewesen. Ich habe mir das angeguckt. Der hat sich in seiner Rolle als Frank Underwood, ich glaube, anderthalb Jahre nach
haben
seinem.
Haben wir alle gesehen, diesen Podcast hier, weil das schon ein paar Wochen alt ist.
Missbrauchsvorwürfe, das waren ja keine Missbrauchsvorwürfe, sondern auch nochmal eine Nummer härter. Also richtig, ja. Vergewaltigungsvorwürfe. Minderjährige
Männer.
Das muss
man bei Louis C.K. nochmal sagen. Er hat gewichst vor Leuten. Okay, er hat gewichst. Er hat
nicht. Wir wollen das jetzt nicht relativieren. Ja. Der Schaden, nein, der angerichtet ist, das kann
aber
man.
Aber Kevin Spacey ist echt ein spooky Freak, Alter. Ich habe mir das angeguckt und habe auch gedacht, aber ein echt guter Schauspieler leider, ne? Das ist ja das Schlimme. Das ist einfach ein wirklich manischer Typ. Und dieser Typ ist natürlich, weil das ein derber, kranker Freak ist und auch ein manischer Freak ist, über die Jahre hinweg ein wahnsinnig überzeugend in seinen Rollen gewesen. Ja. Das hat man jetzt davon.
Der hat sich als Frank Underwood in der Küche filmen lassen und hat quasi einen andeutungsreichen Monolog gehalten, den man auch so eins zu eins auf seine echte Person, also auf den Schauspieler Kevin Spacey hätte münzen können. Und das haben eben auch viele getan. Und er hat so die Grenze verwischt zwischen Kunstfigur und Schauspieler. Und das ist natürlich ein Schlag ins Gesicht, wenn die Opfer keine Kunstfiguren sind, sondern echte Opfer sind. Das kannst du einfach nicht machen. Und dann irgendwelche Strafverfahren laufen, das geht nicht. Also ganz ehrlich.
Dann merkst du aber auch, wenn du den so anguckst und was er so redet, so, also er redet so ein bisschen so doppeldeutig nach dem Motto, we are not done yet. Also wenn ich jetzt hier auffliege, dann nehme ich noch alle anderen mit. Ich habe 1000 Sachen, so nach und
ja,
so kommt er ein bisschen rüber.
Bei aber Kevin weißt Spacey du, was, hat mich am allermeisten immer gestört, diese komische Haargeschichte, die der am Laufen hat. Mit diesen ganzen Toupets, die der hat, einfach eine Halbglatze, der soll einfach wie Helmut Lotti mal den Fifi vom Kopf ziehen und diese Hollywood-Scheiße lassen. Ja, ganz ehrlich, wir sind alle Männer, das Testosteron nimmt irgendwann überhand, da werden die Haare dünner. Dann so einen draufzusetzen. Ich weiß nicht, was das soll. Helmut Lotti war bei Willkommen in Österreich letzte Woche. Tolle Nummer, scheiß Musik und so. Aber dass er aufgehört hat, sich diesen verkackten Fifi aufzusetzen, war der geilste Karrieremove von Helmut Lotti, wenn man überhaupt von Karrieremove sprechen kann.
Helmut Lotti ist voll der kleine, dünne Typ. Ich habe Silvester zu Hause vom Fernseher verbracht, im Rahmen meiner Liebsten. Und wir haben auf Jörg Pilawa Silvester-Show im Ersten geguckt. Mit einem super Special um 22:30 mit DJ Ötzi und Helmut Lotti hat auch noch ein Lied gesungen. Und DJ Ötzi, der feiert 20-jähriges Jubiläum, Jan. Wusstest du das Bühnenjubiläum? Ich habe gedacht, warum ist der momentan in jeder Fernsehsendung? Hat er eine tödliche Krankheit oder was? Nein, er hat 20-jähriges Bühnenjubiläum.
Mützenkrebs.
Und der hat dann geweint. Dann kam nochmal, seine größten Hits wurden gespielt und sein Opa, den er so liebt. Also nochmal irgendwie das Lied über seinen Opa, keine Ahnung. Und irgendwie ist DJ Ötzi auch ein guter Typ. Ich glaube, der hat noch nie vor jemandem gewichst, zum Beispiel. Ich glaube, DJ Ötzi, irgendwas Gutes hat er auch an sich. Auf den kann man sich einigen. Ich frage mich nur eine Sache, Jan, das möchte ich gerne von dir wissen. War der eigentlich wirklich mal DJ? Also hat er mal. Und hat jemand da draußen noch einen Soundcloud-Link von so einem alten Set von ihm aus dem Tresor?
Von so einem Mix, von so einem geilen irgendwie Jam-FM-Mix von DJ Ötzi?
Also wirklich, der nennt sich ja DJ Ötzi. Hat jemand einen Soundcloud-Link von so einem Set, ein original DJ Ötzi-Set?
Ja, oder ist das so ein DJ wie DJ Bobo, der ja auch nicht so richtig DJ war. Der war allenfalls MC. Oh nee, aber stimmt gar nicht. Ich glaube, nee, der hat gebreakdanced.
Steht das bei DJ Bobo nicht für Dirk Jochen oder so?
Nee, ne? Dirk Jonas, Dieter Jonas Ötzi.
Dirk Jonas Bobo. Bist du DJ? Nee, das ist eine Abkürzung für Dirk Jonas.
Dirk Jonas Bobo. Na, nee, aber DJ Ötzi ist ein ganz lieber Typ. Ich glaube, der hat auch schwer mit Depressionen zu kämpfen. Deswegen immer, wenn der auf die Bühne kommt beim großen Fickfest der Volksmusik von Florian Silbereisen viermal im Jahr, dann guckt Flori immer schon so ganz mitleidig. Übrigens, was war eigentlich los bei Club 3, der Band von Florian Silbereisen und Hein Simons, hätte ich fast gesagt, dem anderen, dem Heinchen-Nachfolger. Da war einer im Krankenhaus, der lag wegen irgendwie wegen kaputter Heterosexualität lag, musste der, glaube ich, eingewiesen werden ins Krankenhaus. Der war nicht mit dabei. Die haben beim großen, ich glaube, Silvesterfest oder Neujahrsfest vor zwei Wochen, wo das Highlight immer, kennst du diese Shows in der ARD, die alle irgendwie vier Monate kommen oder so?
Klar.
Das ist wirklich, mittlerweile muss ich leider sagen, ich gucke das nicht mal mehr ironisch, sondern ich habe echt Spaß daran.
Ich auch, Mann. Ich habe auch diese Silvester-Show mit DJ Ötzi so halb, auch, dachte ich so, auch Helmut Lotti irgendwie, auch, ich denke inzwischen so milde über die, so denke so, ja, ja, nicht Helmut Lotti, den gibt's auch noch, cool, dass es den auch noch gibt. Mich gibt's ja auch noch, denke ich dann. Helmut Lotti gibt's noch und mich gibt's auch noch. Schön, das Leben ist noch nicht zu Ende. Ja. Und so ein paar Typen, und selbst über DJ Ötzi habe ich mich gefreut.
Und wenn dann Kerstin Ott irgendwie vom Universal-Chef quasi fast persönlich da die goldenen Platinplatten für irgendwie Regenbogenfarben oder irgendwie, die immer lacht, ja, auf die Bühne getragen bekommen und dann anfängt zu weinen, dann bin ich mittlerweile so kaputt innerlich, dass ich das dann auch selber rührend finde. Und wenn Florian Silber...
Und wenn du dann noch denkst, dass die Kerstin Ott danach mit ihrem kleinen Renault Twingo mit der Diddelmaus hinten nach Hause fährt, ganz bescheiden, dann gönnst du ihr den Erfolg auch.
Ja, und dass sie auf so einem kleinen, in so einem kleinen Plattenbau, dass sie zum Rauchen auf dem Balkon geht, dass sie ihre Wohnung selber streicht, dass
Henna sie auch mit sich einmal die Woche macht und wahrscheinlich echt ein solides Leben führt, dann hat den Erfolg mehr verdient als hier Capital Bra, Bouchakas und alle zusammen.
Ja, und ey, und was, wo ich gerade dabei bin, Leute, wen ich angefangen habe bei Facebook, bei Instagram jetzt zu folgen, ist Wayne Carpendale. Ich glaube, Wayne Carpendale ist ein verdammt lustiger Typ, der
ja, weiß ich nicht.
Doch,
wie kommst du denn jetzt auf Wayne Carpendale?
Ich habe an Howard Carpendale gedacht und ich habe über Howard Carpendales Gerücht gehört, dass wenn die Kamera ausgeht, dass das einfach ein geiler, lustiger Witzereißer ist. Und ich glaube, das hat er, wenn das stimmt, an seinen Sohn weitervererbt. Der ist nämlich, pass mal auf, also zu Wayne Carpendale, folgt ihm mal bei Instagram, es sind viele Fotos, wo man denkt, why? Aber es ist eigentlich unterm Strich nicht schlecht.
Das ist ein sehr schöner Mann, oder?
Ich glaube, ja, er ist mit Annemarie Carpendale zusammen, die haben auch ein Kind zusammen, aber das die früher Tough oder immer noch Tough oder Red moderiert bei ProSieben. Aber ist nicht so uncool, wie man denkt, dass es ist. Was hingegen auf der anderen Seite der uncoolen Skala ist, und das kannst du auch mal machen, folg mal Sandy Meyer-Wölden. Da habe ich gestern Abend wirklich fast ins Instagram-Handy gekotzt, weil die lebt den Vegan-Lifestyle und die hat gestern gezeigt, wie man aus 24 Stunden in Wasser eingeweichten fucking Cashewnüssen ein bisschen Gewürz vegane Creme Fraiche herstellt. Und das hat die hat quasi Cashewnüsse ungesalzen eingeweicht in Wasser, hat das dann in einen Mixer getan, irgendwie einen anderen Zeug dazu getan, Gewürze, Salz und Pfeffer und so, und hat das dann über den Nudelsalat gekippt. Die hat so eine sämige Creme aus eingeweichten Cashewnüssen gemacht.
Ekelhaft.
Und als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, sag mal, spinnst du jetzt völlig, aussortiert von der Evolution? Du kippst doch jetzt keine Cashewnüsse über deinen Nudelsalat und dann super healthy Lifestyle. Und dann habe ich letztens im Penny gesehen, es gibt mittlerweile selbst im Niedrigpreissegment Cashewmilch. Es gibt Milch, Cashewmilch.
Nicht schmeckt wie Pisse.
Cashewmilch.
Ja,
ist das die Welt oder sind wir das? Zwei alte Onkels erzählen von früher, fangen an, Helmut Lotti geil zu finden, weinen bei Kerstin Ott und schimpfen auf die jungen Leute, die aus Cashewnüssen vegane Creme Fraiche machen.
Ja, so weit wir wollen trotzdem nicht zurück in die 90er und wir wollen auch trotzdem nicht mehr irgendwie, wir weinen auch nicht der alten Zeit hinterher, wir verstehen nur einiges nicht oder wollen es auch nicht verstehen.
Nee, aber Sandy Meyer-Wölden, die hat das, die hat so 120.000 Facebook, Instagram-Follower und die ist Influencerin und zwar so Lo-Fi-Influencerin. Es gibt offenbar so Produkte, die sagen, okay, ab 50.000 machen wir mit denen irgendwelche Deals. Das sind dann irgendwie so merkwürdige Sachen, wo man gar nicht weiß, wo man die kaufen soll. Und für die macht dann Sandy Meyer-Wölden Werbung. Immer gesponserter Post von irgendeiner komischen Creme, die dir über Nacht irgendwie die Augenringe wegmacht oder so. Alles so, dann mit irgendwelchen B-Models dann in Miami unterwegs, wo man dann auch sich gegenseitig fotografiert und so. Eine ist dann so argentinisches Power-Model, die andere ist irgendwie Arztfrau und so. Und diesen Lifestyle propagiert man da bei Instagram. Und ich glaube, die kriegen da auch Geld für.
Die kriegen natürlich Geld dafür, für jedes Produkt und für jedes Posting. Und irgendwie ist das ein schlechtes Scheißleben auch. Deswegen habe ich auch, glaube ich, mir tatsächlich gerade Instagram so ein bisschen abgewöhnt. Ich muss an diese Worte denken, die Elon Musk gesagt hat in diesem Podcast mit Joe Rogan, der übrigens sehr, sehr gut ist teilweise. Nicht immer, aber als Elon Musk da war, der Tesla-Hersteller und naja, der Tausendsasser, der hat halt einfach auch so ganz kurz und so darüber geredet, dass alle Leute, die da ihr Leben zeigen und andere daran teilhaben lassen wollen, wie glücklich sie sind, überhaupt nicht glücklich sind. Und das ist einfach auch der Fakt. Und es macht auch nicht glücklich, sich das anzugucken auf Dauer. Und das ist, ach, das macht mich halt so fertig. Wenn dieses ganze Ding mehr als kreative Spielwiese benutzt werden würde und nicht so sehr ein markenbeeinflusstes Medium wäre, wo es echt um so viel Oberfläche geht, das ist also, das macht mich so aggressiv gleichzeitig, weil ich gucke mir ja doch, wenn ich die App drauf habe, mir von anderen Leuten irgendwelche Stories an oder verbringe meine Zeit damit. Und im Nachhinein bleibt nicht viel über, außer ein bisschen Hass und auch das Gefühl, dass das alles nicht gut ist. Und trotzdem ärgert man sich dann auch. Deswegen mache ich das jetzt.
Aber so eine
Info. Aber weißt du was? Ich will es auch nicht wieder wie so ein Alter. Ich werde mir auch Instagram wieder für meinen Promo-Zwecken und auch mal für Bilder benutzen.
Ja.
Aber trotzdem, ich glaube, es ist immer ganz gut, wenn man sich mal ganz kurz davon auch distanziert wieder für den Kopf. Und ich merke wirklich, dass du auch viel weniger aufs Handy guckst. Und mein lieber Freund und bekannter Porky von Deichkind hat das auch gemacht und hat gesagt, dass ihm das eben extrem aufgefallen ist, wenn du im kreativen Bereich arbeitest, dass du, sobald du eine Idee hast, eine geile Idee, die du sobald du Langeweile hast und normalerweise anfängst zu spinnen und Fantasien nachgehst oder irgendeiner Idee, die deinen Kopf gerade beschäftigt, dann fängst du auf einmal an, aber aus Langeweile das Handy zu nehmen und nicht mehr dieser Idee zu folgen. Du verbaust dir in deinem Kopf den eigenen kreativen Prozess ganz oft dadurch, dass du einfach aufs Handy guckst und nicht dem Gedankengang, der eigentlich in deinem Kopf gerade stattfinden sollte, weiter folgst. Und das ist für mich einfach wichtig, das zwischendurch auszuschalten.
Handyentschlagung, 2019. Warum denn
nicht? Ja, klingt, ist jetzt keine neue Erkenntnis und haben auch andere Leute bestimmt nochmal schlau gesagt. Für mich selber ist das gerade einfach sehr gut. Trotzdem werde ich das auch wieder benutzen und es macht ja auch Spaß und so. Aber wie gesagt, sich immer mal wieder klar darüber werden, dass das nicht irgendwie das Leben ist. Und die Leute, die darüber leben, das ist alles wirklich, man kann auch immer witzig darüber lachen, aber eigentlich ist das echt arme. Also ich kann nichts außer meine App bedienen und geil aussehen und für Produkte Werbung machen. Das ist einfach dann doch auf Dauer zu wenig.
Und Cashew, aus Cashews Creme Fraiche, veganes Creme Fraiche herzustellen. Alter, ganz ehrlich. Nee, dann so eine schöne Dönninghauswurst. Das kann man, aber natürlich.
内科方面的问题都非常欢迎您可以打电话进来，请教方世清医师，客运专线83693398。
No, I guess you could have just. It's like, oh, you're Spectre 2.
You're Spectre 2, guess, huh? Right on.
That's sweet. I'm an N8, whatever. Just try a presser with fake shit. I get.
Day, baby, we